Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schlagt auf die Bibel in Esra Kapitel 8, wir wollen weiterlesen. Esra Kapitel 8, ich lese das ganze Kapitel. Folgendes sind die Familienhäupter, die mit mir nach Babel heraufzogen, zu der Zeit, als der König Artasasta regierte, und ihre Geschlechtsregister. Von den Söhnen des Pinehas Gersom, von den Söhnen Itamars Daniel, von den Söhnen Davids Hattus, von den Söhnen Chechanias, von den Söhnen des Pachosch Zacharia und mit ihnen die 150 eingeschriebenen männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Pachat Moabs, Eljonai, der Sohn Serechias und mit ihm 200 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Chechanias, der Sohn Jehaziels, mit ihm 300 männliche Geschlechter. Von den Söhnen Adins, Ebed, der Sohn Jonathans, und mit ihm 50 männliche Geschlechts. Von den Söhnen Elams, Jesaja, der Sohn Atalias, und mit ihm 70 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shephatias, Sebadja, der Sohn Michaels, mit ihm 80 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Joabs, Obadja, der Sohn Jechiels und mit ihm 218 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Shelomits, der Sohn Josifias und mit ihm 160 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bebais, Zacharia, der Sohn Bebais und mit ihm 28 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Asgads, Johanan, der Sohn Hakatans und mit ihm 110 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Adonikams, die letzten, und dies sind ihre Namen, Eliphelet, Jehiel und Shamaya und mit ihm 60 männlichen Geschlechts. Von den Söhnen Bigweis, Utai und Sabut und mit ihnen 70 männlichen Geschlechts. Wir wundern uns ein bisschen, warum diese ganzen Leute aufgeführt sind. Vielleicht sollten wir uns freuen, dass nicht alle, die hier erwähnt sind, mit Namen aufgeführt sind. Die 110, die 160, die 218 und so weiter. Das würde ein bisschen länger dauern. Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahava fließt, und wir lagerten dort 3 Tage lang, und ich schaute mich um unter dem Volk und den Priestern, aber ich fand keinen von den Söhnen Levis dort. Da ließ ich die Obersten Eliezer, Ariel, Shamaya, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zacharia und Meshulam rufen und die verständigen Männer Jo-Jarib und El-Nathan. Also El-Nathan war damals ein beliebter Name, falls ihr einen Sohn bekommt, auch ein schöner Name. Denen gab ich Befehl an Iddo, den Obersten in dem Ort Kasifja, und legte die Worte in ihren Mund, die sie zu Iddo und seinem Bruder, den Tempeldienern, in der Ortschaft Kasifja reden sollten, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes herbrächten. Die brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Serebja samt seinen Söhnen und seinen Brüdern. 18 Mann. Und Hasabja und mit ihm Jesaja von den Söhnen Meraris samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann. Und von den Tempeldienern, welche David und die Fürsten zum Dienst der Leviten bestimmt hatten, 220 Tempeldiener, alle waren mit Namen angegeben. Und ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigten vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Denn ich schämte mich, vom König ein Heer und Reiter anzufordern, die uns gegen den Feind auf dem Weg helfen könnten. Denn wir hatten mit dem König geredet und gesagt, die Hand unseres Gottes ist über allen, die uns suchen, zu ihrem Guten. Seine Stärke aber und sein Zorn sind gegen alle, die ihn hassen. So fasteten wir und erflehten dies von unserem Gott, und er erhörte uns. Und ich sonderte von den obersten Priestern 12 aus, nämlich Serebja und Hasabja, und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und ich übergab ihnen das abgewogene Silber, das Gold und die Geräte des Hebopfers für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und Fürsten und ganz Israel, das sich dort befand, als Hebopfer gegeben hatten. Ich übergab ihnen aber abgewogen in ihre Hand 650 Talente Silber und an silbernen Geräten 100 Talente und 100 Talente Gold. Auch 20 goldene Becher, die waren 1000 Dareiken wert, und 2 Geräte aus Gold glänzenden gutem Erz, kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, Ihr seid dem Herrn heilig, und die Geräte sind auch heilig, und das Silber und Gold ist dem Herrn, dem Gott eurer Väter, freiwillig gegeben. So seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es abwägen werdet von den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter von Israel in Jerusalem in den Kammern des Hauses des Herrn. Da nahmen die Leviten und Priester und Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte entgegen, um sie nach Jerusalem zum Haus unseres Gottes zu bringen. So brachen wir vom Fluss Ahava auf am 12. Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage lang aus. Am 4. Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes abgewogen in die Hand Meremots, des Sohnes Urias, des Priesters, übergeben. Mit ihm war auch Eleazar, der Sohn des Pinhas, und mit ihnen Josabat, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binuis, die Leviten. Alles nach Anzahl und Gewicht. Und das ganze Gewicht wurde damals aufgeschrieben. Die Kinder der Wegführung, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, brachten den Gott Israels Brandopfer dar. 12 Jungstiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer sowie 12 Böcke zum Sündopfer. Alles als Brandopfer für den Herrn. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Satrapen, des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes. Da unterstützten diese das Volk und das Haus Gottes. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Siehe, so wird die Hand des Herrn über den dein Vieh auf dem Feld kommen, über Pferde, Esel, Kamele, Rinder, Schafe, mit einer sehr schweren Viehseuche. Das hat Mose dem Pharao prophezeit. Der Herr aber sprach zu Mose, als das Volk nach Fleisch schrie: Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Gott befahl Josua: So sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr euer Gott das Wasser des Jordans vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart. Ebenso wie der Herr euer Gott es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker der Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Samuel sagte: Wenn ihr aber der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern dem Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Die ersten 6 Kapitel von Esra, die hatten vor allem eine Botschaft: Gott herrscht souverän. Er lenkt die Herzen aller Menschen, der Mächtigen nach der Einfachen. Er lenkt die Reiche dieser Welt und er baut seinen Tempel. Und wir haben gesehen, was das neutestamentlich heißt. Er baut seine Gemeinde. Und wie wir eben gelesen und gehört haben, ist das Bild für das mächtige Handeln Gottes in der Welt seine Hand. Und darum habe ich euch auf den Gottesdienstzettel diesmal nicht diesen langen Predigtext drucken lassen, sondern einfach Sprüche, einige Verse aus der Bibel, wo von der Hand, dieses Bild der Hand Gottes gebraucht wird. Es wird deutlich, die Hand des Herrn ist mächtig zu helfen, sie ist aber genauso mächtig zu strafen. Sie kann den Menschen erheben und sie kann den Menschen erdrücken. Oft lesen wir, deine Hand wurde mir zu schwer. Erretten oder zerstören. Und interessanterweise ist im Alten Testament viel mehr von der Hand des Herrn im Zusammenhang mit Gericht und Strafe die Rede. Man sagt ja so schön, du kannst nicht tiefer fallen als in die Hand Gottes. Man will sich damit Trost zusprechen. Die Bibel sagt, wie schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wehe dem, gegen den die Hand des Herrn gerichtet ist. Wohl dem, mit dem die Hand des Herrn ist. In diesem Predigttext und in unserer Predigt heute geht es um ein Leben unter der guten Hand des Herrn. Ein Leben unter der guten Hand des Herrn. Und wisst ihr, das sollte nicht nur unser Wunsch sein, dass es dann in unserem Leben so ein bisschen besser geht, sondern das haben wir dringend notwendig. Ein Leben gegen die Hand Gottes ist ein Leben gegen seine Gebote oder ganz kurz gesagt, ein Leben ohne Gott. Wie aber sieht jetzt ein Leben aus, in dem die Hand Gottes nicht zürnend gegen uns, sondern segnend über uns steht? Das können wir von Esra lernen und damit meine ich jetzt nicht nur das Buch Esra, sondern ganz konkret den Mann Esra. Denn heute hier im 7. Kapitel, ab dem 7. Kapitel tritt er in Erscheinung. Vorher war überhaupt noch nicht von Esra die Rede. Und ab Kapitel 7, Vers 27 finden wir sogar seine eigenen Memoiren bis zum Ende des Buches. Darum ist dann dort in der Ich-Form die Rede. Esra war kein gewöhnlicher Mann. Gott gebrauchte Zerubabel, um seinen Tempel wieder aufzubauen und Gott gebrauchte Esra, um sein Volk wieder aufzubauen. Und Esra war der Richtige für diesen Job. Er konnte seine Wurzeln, wir haben es gleich am Anfang gehört, in Kapitel 7, bis auf Aaron, den ersten Hohepriester selbst, zurückführen. Er war gleichzeitig so eine Mischung aus hoher Beamter, Sekretär und Schreiber des Königs, also ein ganz hohes Tier, und ein Doktorprofessor der Theologie, um es mit heutigen Begriffen auszudrücken. Er war ein brillanter Exeget, ein Systematiker und Historiker. Er war sozusagen ein Brain, ja, eine Kapazität. Aber nicht nur das. Er glaubte, was er lehrte. Und er lebte, was er glaubte. Das haben wir fast 10 gelesen. Aber auch das war noch nicht alles. Der König des Persischen Reiches war der damals mächtigste Mann der Welt, stand auf seiner Seite. Ja, das ist so, wie wenn Angelika Merkel oder Obama dich losschickt, irgendwo Gemeinde zu gründen und dich dafür ausrüstet. Er unterstützte ihn, er gab ihm alles, was Esra erbat. Er schrieb einen Brief für ihn, autorisierte ihn, dass er die Juden in der ganzen Provinz jenseits des Euphrats im Gesetz Gottes unterweisen und nach demselben Gesetz für Recht und Ordnung sorgen sollte. Er und alle Juden, die mit ihm freiwillig nach Jerusalem zurückkehren wollten, sollten großzügig unterstützt werden. Die Priester, die Leviten, die Diener am Tempel, die wurden von den Steuern befreit. Ja, mehr noch, er unterstützte sie wortwörtlich tonnenweise mit Silber und Gold. Wenn wir das alles umrechnen, dann geht das in die Tonnen, was sie an Silber und Gold mitgenommen haben für den Opferdienst im Tempel. Und auch das war noch nicht alles. Denn wir lesen, dass tatsächlich viele Juden und viele aus dem priesterlichen Geschlecht mit ihm nach Jerusalem hinaufzogen. Das waren also Fachleute, ausgebildete Leute. Es fanden sich sogar noch einige Leviten und Tempeldiener und wir haben mitbekommen, das war gar nicht so leicht, an die auch noch ranzukommen. Denn entweder gab es da keine mehr oder die wollten nicht zurück nach Jerusalem, weil sie ja nur Leviten waren und keine Priester. Auf alle Fälle fanden sich da noch welche. Das bedeutete, Esra stand für die riesige Aufgabe, die vor ihm lag, nicht alleine da. Er hatte ein Team von Fachleuten samt ihren Familien mit dabei. Und so möchte man noch ausziehen und Gemeindebau betreiben, oder? Mit staatlicher Erlaubnis, sogar Autorisierung, mit richtig, richtig, richtig viel Geld und mit einem Heer von Mitarbeitern. Aber wisst ihr was? Das war alles gar nicht das Entscheidende. Es wäre sogar nutzlos gewesen, ohne die gute Hand Gottes über Esra. Nach dem ersten Lesen von Kapitel 7 und 8, da denkt man doch erstmal, dass es hier in erster Linie um so einen riesigen Geldtransport geht. Der ist ständig von dem Silber und Gold die Rede. Es wird von A nach B in die Hand, bis es dann im Tempel ist. Immer noch mal gesagt, wie viel das ist. Aber darum geht es nicht, sondern es geht um ein Leben unter der guten Hand Gottes. Ihr werdet in der Bibel nicht noch mal eine Stelle, ein Kapitel finden, wo so viel von der guten Hand Gottes die Rede ist. Nur durch die gute Hand Gottes erhält Esra überhaupt die Unterstützung von allen Seiten und nur durch die Hand Gottes kommt er an sein Ziel in Jerusalem. Vers 6. Und der König gab ihm alles, was er erbat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. Kapitel 7, Vers 9. Am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, also ungefähr nach 100 Tagen, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und Vers 28. So fasste ich Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war und ich versammelte die Häupter von Israel. Und dann Kapitel 8, Vers 18. Sie brachten uns dank der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann von den Söhnen Machis, der dann die Leviten heranschaffte. Und nochmal Vers 31, und die Hand unseres Gottes war über uns und er errettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Das ist der erste Punkt heute Morgen, der Segen unter der guten Hand Gottes. Der Segen unter der guten Hand Gottes. Esra war perfekt ausgebildet, perfekt ausgerüstet, super unterstützt. Er war autorisiert und er hatte eine riesige Menge Silber und Gold. Und dennoch lautet die Botschaft dieser Kapitel nicht, um Gott zu folgen und um ihm zu dienen, brauchst du den Staat, Geld und viele Leute, sondern um Gott zu dienen, brauchst du zuallererst Gott. Gott kann dir, wie hier bei Esra, viel materielle und sonstige Unterstützung geben. Er kann die Regierung dir wohlgesonnen machen. Aber er kann dich auch ohne diese Dinge segnen und dich zum Segen setzen. Gott kann uns einen schönen Gemeinderaum geben und alles, was wir so brauchen, aber er kann es auch ohne diese Dinge uns segnen und zum Segen setzen. Das wird deutlich an einem anderen Schriftgelehrten und Lehrer, der in Gottes Dienst stand und für Gott auf große Reise ging, nämlich an Paulus. Paulus litt an Hunger, Kälte, Blöße. Er wurde von vielen Freunden und Mitarbeitern verlassen, gerade als er sie am nötigsten hatte. Er wurde vom Staat verfolgt, gefoltert und eingesperrt. Er war, wie er selber schreibt, voller Schwachheiten. Aber die Hand des Herrn war über ihm. Und so schreibt er im Korintherbrief, dass er wie in einem Triumphzug einherzieht. Wir hatten das auch gestern beim Bekenntnistag, diese Stelle. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus im Triumphzug mitführt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. Esra ist wohlbehalten bis nach Jerusalem gekommen, bepackt mit Gold und Silber. Paulus wurde gesteinigt, kam in die nächste Stadt, hat eine Gemeinde gegründet, wurde ins Gefängnis geworfen, kam in die nächste Stadt, hat eine Gemeinde gegründet, wurde auf dem Meer unter, kam in die nächste Stadt, hat eine Gemeinde gegründet. Es kann auch anders sein. Wichtig ist, dass Gott mit dir ist, dass seine Hand über dir ist. Gott baute durch Esra, aber eben auch durch Paulus seine Gemeinde. Und was die beiden verband, war die Hand Gottes über ihn. Und das ist auch das Entscheidende für die Arbeit unserer Gemeinde und für die Nachfolge jedes Einzelnen von uns. Wenn die Hand Gottes über dir ist, wirst du gesegnet und ein Segen sein. Dann wird dir das gelingen, was du tust. Und wisst ihr, wir dürfen diese Lektion nicht vergessen, wenn wir das nächste Mal darüber grübeln, was uns alles im Wege steht, was uns alles fehlt, damit wir überhaupt Gott dienen können. Ja, wie oft haben wir diese Überlegung, was wir alles brauchen, was alles für Probleme da sind, warum wir so viele Sachen nicht tun können. Dann müssen wir daran denken, das Entscheidende ist, dass Gottes gute Hand über uns ist. Aber wie wird Gottes gute Hand über uns sein? Was müssen wir dafür tun? Warum war denn die gute Hand Gottes über Esra? Ich denke, wir können hier von Esra drei Lektionen dazu lernen. Die erste im Vers 10, Kapitel 7, ich lese mal ab Vers 9b. Am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, also der Esra, weil die gute Hand seines Gottes über ihm war. Und jetzt kommt die Erklärung, Vers 10, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu suchen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Also Lektion 1, der Segen der guten Hand Gottes liegt auf denen, die sein Wort suchen. Der Segen der guten Hand Gottes liegt auf denen, die sein Wort suchen. Und damit meine ich nicht, dass wir ab und zu mal in unserem Bücherregal die Bibel wieder raussuchen oder dass wir ab und zu mal eine Predigt hören, sondern damit ist gemeint, dass man von ganzem Herzen das Wort Gottes erforscht und tut und weitergibt. Diese drei Dinge fassen das Glaubensleben eines Christen wunderbar zusammen. das Wort Gottes erforschen, das Wort Gottes tun, selber tun und weitergeben. Alle drei Elemente sind wichtig und gehören unbedingt zusammen. Und es passiert leider immer wieder, dass Christen ein Element besonders betonen und die anderen vernachlässigen. Nehmen mich da nicht raus, auch unsere Gemeinde nicht. Da ist es zum Beispiel so, der eine studiert sehr intensiv die Schrift und auch noch die Bekenntnisse und auch noch weitere Theologiebücher. Er liest mindestens pro Jahr einmal die Bibel. Er ist ein Ass in Sachen Rechtgläubigkeit. Aber die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu den Verlorenen ist kaum zu spüren. Mögen seine Argumente sehr überzeugend sein, sein Leben ist es nicht. Und der andere, er hat die Liebe Jesu erfahren, er erlebte Befreiung durch Vergebung seiner Schuld und dann hat er vielleicht auch irgendwann mal die Bibel gelesen, aber jetzt geht es ihm nur noch darum, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und er startet allerlei Hilfs- und Evangelisationsaktionen, aber außer Jesus hat dich lieb, hat er den Menschen nicht viel auf den Weg zu geben. Seine Liebe und sein Engagement sind sehr überzeugend. Man fragt sich allerdings, wofür? Für welche Botschaft? Und ich habe die beiden Seiten jetzt ein bisschen zugespitzt. Aber wie oft tappen wir in diese oder jene Falle, fallen hier links oder rechts vom Pferd hinunter und wundern uns, warum Gottes Segen nicht über uns ist, warum Gottes gute Hand nicht mit uns ist, warum es nicht fruchtet, was wir tun. Ich habe so tolle Argumente. Ich habe so toll diskutiert mit diesem Ungläubigen. Warum passiert nichts? Warum kommt er nicht zum Glauben? Oder ich habe ihm so intensiv meine Liebe gezeigt. Warum will er es nicht begreifen, dass Jesus ihn liebt? Ein Kommentator schrieb dazu, eine Schriftgelehrsamkeit, die sich allein in Spezialfragen des Verständnisses verheddert und ihren Weg nicht mehr ins konkrete Leben des Glaubenden findet, ist genauso fragwürdig wie ein frommes Leben, das unreflektiert in den Tag hineinlebt und pragmatische Lösungen anstrebt, die auf nicht mehr als dem eigenen, jeweils begrenzten Horizont beruhen. Beides ist nicht richtig, beides ist nicht ausgewogen. Für Ezra war das Schriftstudium kein rein akademischer Lehrauftrag. Das Wort Gottes sollte seinen Lebensalltag und sein Zeugnis prägen. Und so sollte es auch bei uns sein. Hören und tun und weitergeben. Damit kommen wir zur zweiten Lektion. Der Segen der guten Hand Gottes liegt auf denen, die an seine Verheißung glauben. Ich betone das nochmal extra, man könnte denken, das gehört ja schon beim Wortsuch mit dazu. Aber ich kann das Wort erforschen und ich kann das Wort auch aus Gewohnheit oder aus Ritual tun. Da muss ich es noch nicht glauben. Und bei Ezra wird es deutlich, er glaubte das. Und das wird nicht nur daran deutlich, dass er sich mit mehreren tausend Leuten, mit ihren Kindern, mit ihren Hausständen, Tieren, vielen, vielen Tonnen Gold und Silber, ohne Polizeischutz, nur mit einem Gebet auf den Lippen, auf eine über 1500 Kilometer lange Reise durch die Wüste und Steppe und viele Gefahren machte. Okay, dafür braucht es Glauben. Es wird auch ganz konkret an den ersten überlieferten Worten von ihm selbst in seinem Lobpreis deutlich. Kapitel 7, Vers 27. Er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott unserer Väter, der dies dem König ins Herz gegeben hat, also diesen Brief, den wir vorher gelesen haben, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu verherrlichen. Das ist ja eine interessante Formulierung, das Haus zu verherrlichen. Ezra erkannte, worum es eigentlich geht. Um die Verherrlichung des Tempels, das heißt um die Verherrlichung von Gottes Treue. Und Ezra wusste das, woher? Aus dem Wort Gottes. Er war ja ein Schriftgelehrter. Und mit eben diesen Worten hatte Gott es Jahrhunderte vorher durch Jesaja verheißen. Er will sich über sein Volk wieder erbarmen, er will es nach dem Exil zurückführen, er will es aufbauen, er will ihm, da steht sogar, Gold und weitere Schätze geben, das steht genauso dort. Und dann Jesaja Kapitel 60, Vers 7, das Haus seiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Genau diese Redewendung, das Haus verherrlichen, die gebraucht Jesaja in Ezra hier. Also Ezra zitiert Jesaja, weil er daran glaubte, dass Gott diese Verheißung erfüllte. Und das ist interessant. Dieser Bericht von Esra, der setzt 60 Jahre, knapp 60 Jahre nach der Fertigstellung des Tempels ein. Also zwischen Esra Kapitel 6 und Esra Kapitel 7 sind 60 Jahre, ein ganzes Leben. Man könnte denken, okay, die haben schon wieder lange den Mut verloren. Wo ist denn jetzt Gott? Wie geht es denn jetzt weiter? Und Esra glaubte an Gott und seine Treue. Und das ist eben das, was wir auch tun sollen, an Gott zu glauben, an seine Treue zu glauben, auch wenn Gott uns warten lässt. Und es passiert oft, dass Gott uns warten lässt, um uns verschiedene Lektionen zu lernen und zum Glauben voranzubringen. Lektion 3, die wir von Esra lernen können, und damit die letzte von ihm: Der Segen der guten Hand Gottes liegt auf denen, die sich unter seiner Hand demütigen. Die sich unter seiner Hand demütigen. Das ist vielleicht der interessanteste Punkt in der ganzen Geschichte. Als nämlich alle Familien der Heimkehrer, also Tausende, und alle ihre Hausstände und alles Silber und Gold am Abreisepunkt zusammenkamen, haben sie sich nicht noch mal so richtig satt gegessen, um sich für die entbehrungsreiche Reise, die sie machen mussten, zu wappnen, sondern was haben sie gemacht? Sie haben 3 Tage nichts gegessen. Sie haben gefastet. Und dieses Fasten hat nichts mit Diät zu tun. Wenn wir nach Jerusalem kommen, wollen wir aber schlank aussehen. Überhaupt nicht, sondern mit Demütigung. Hier geht es um Demütigung. Man bekennt Gott auf besondere Weise, dass man der Aufgabe und den Gefahren, die vor einem liegen, nicht gewachsen ist. Der Mensch gesteht, dass seine Mittel nicht ausreichen. Versteht ihr, wie das gemeint ist? Probiert es mal aus, mit Fasten ein paar Tage nichts zu essen. Jeden Tag wird der Hunger größer. Und damit spürt man jeden Tag, wie bedürftig man ist. Man spürt es bis in das Innerste hinein, bis in die Fasern seines Fleisches hinein, wie bedürftig man ist. Und darum gehört Fasten und Beten zusammen. Einerseits bekennt man seine Bedürftigkeit, man spürt sie, und andererseits bittet man Gott um Hilfe. Man erkennt, nur Gott kann mir helfen. Ich bin abhängig von Gott. Esra hätte auch den König Artasaster um Hilfe bitten können. Wurde ja gesagt, er konnte ihn alles bitten. Aber das wäre nicht nur peinlich gewesen, sondern ein Zeichen des Unglaubens. Und versteht diese Stelle nicht falsch, es ist jetzt hier kein generelles Verbot, staatliche Hilfe und Schutz in Anspruch zu nehmen. Wenn ihr das nächste Mal bedroht werdet, wie auch immer, dann dürft ihr die Polizei rufen. Das ist voll in Ordnung. Esras Kollege Nehemia, der hat das später auch gemacht, der ist dann mit Polizeieskorte, mit Soldaten nach Jerusalem gegangen. Aber dies hier war eine ganz spezielle Situation. Die Reise, die vorhin lag, war keine Geschäftsreise. Es war auch nicht einfach so ein Umzug, ja, wir ziehen jetzt zurück nach Jerusalem, sondern hier wird ein Wort verwendet, immer wenn es darum geht, dass sie dahin reisen wollen. Da steht nämlich hinaufziehen. Wir wollen hinaufziehen. Und das heißt, das ist eine Pilgersprache, wir wollen hinaufziehen zum Tempel. Lasst uns hinaufziehen zum Tempel, lasst uns zu Gott gehen. Das Wort wird hier verwendet. Und darum geht die Bitte, die hier Esra und die, die mit ihm waren, zu Gott beten, viel tiefer als nur um eine sichere Heimkehr. Sie bitten Gott um einen geebneten Weg, steht dort. Um einen geebneten Weg. Und damit meinen sie jetzt nicht, jetzt Gott, sieh doch nur mal zu, dass wir wirklich kein Steinchen auf unserem Weg haben. Ja? Sondern diese Formulierung ist wieder einer Verheißung aus Jesaja entnommen. Einer Verheißung, in der es um die Wiederherstellung des Volkes Israels nach dem Exil geht. Und ihr kennt diese Stelle, Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Jetzt kommt das Wort, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Die Heimkehrer baten darum, dass Gott selbst mit ihnen geht und seine Verheißung an ihnen erfüllt. Das war die Bitte. Nicht einfach nur, Herr, wir wollen jetzt auch wirklich sicher ankommen, sondern komm du selbst mit uns und erfülle deine Verheißung an uns. Sie glaubten an Gottes Macht, sie erlebten Gottes Macht, sie wurden ja Teil der Erfüllung dieser Verheißung. Ihnen war bewusst, dass Gott seine Verheißung definitiv erfüllt. Aber das alles hielt sie nicht davon ab, eindringlich Gott darum zu bitten. Versteht ihr, intensiv darum zu bitten, dass Gott sein Wort erfüllt, ist kein Zeichen des Unglaubens. Es geht auch nicht darum, dass wir Gott erinnern daran, was er versprochen hat. Übrigens, lieber Gott, da war doch noch was. Sondern es geht um das Bekenntnis, dass man abhängig ist von ihm und dass man seine Hilfe braucht. Die wussten, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Der Weg wird geebnet sein. Gott wird kommen. Also sie bekennen, wir brauchen das. Wir sind abhängig von ihm. Wir sind verloren ohne dich. Wenn du nicht mit uns ziehst, kommen wir nicht an. Unter Gottes Hand, unter seiner guten Führung zu leben, hat nicht nur damit zu tun, dass wir auch um seinen Segen bitten, sondern damit, dass wir uns vor ihm demütigen und unsere Verlorenheit bekennen. Wie betet ihr denn? Wie beginnt ihr eure Tage und eure Wochen und eure Unternehmung? Oftmals ist es doch so, dass wir Gott um seinen Segen bitten. Und das ist ja auch gut so. Aber wissen wir, was das bedeutet? Wissen wir, wie abhängig wir von diesem Segen sind? Und drücken wir das dann wirklich von Herzen aus? Und versteht ihr, da kann Fasten ein Hilfsmittel sein. Ja, wenn ich einfach so, lass uns nochmal beten, dass die Woche wieder unter Gottes Segen steht. Das ist was anderes, als wenn ich 3 Tage faste, Hunger habe, bis in die kleinste Phase meines Körpers und dann wirklich erkenne, ich bin ja in den kleinsten Details von Gott abhängig und jetzt bitte ich Gott um Hilfe. Als die Jünger Jesu wieder versagten, aufgrund ihres Unglaubens, aufgrund ihres Hochmuts, als sie eben nicht dem Mondsüchtigen, den dämonenbesessenen Knaben heilen konnten und Jesus dann das wieder selber machen musste, was hat er da gesagt? Diese Art des Unglaubens, des Kleinglaubens, des Hochmuts, fährt nicht aus, außer durch Fasten und Gebet. Was meint er damit? Ich glaube genau das. Ihr müsst bis ins Tiefste erkennen, wie abhängig ihr seid. Ihr müsst euch demütigen. Aber warum können wir davon ausgehen, ja fest darauf vertrauen, dass die gute Hand des Herrn auch heute über unserem Leben steht? Wir wünschen es uns, mal mehr, mal weniger, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber reicht das aus? Ist unser Gebet, vielleicht auch unsere Demütigung schon eine Garantie, dass Gottes Hand über uns steht? Was gibt uns die Sicherheit, dass Gott uns an sein gutes Ziel führt? Wo sind die Silber- und Goldberge, die Mitarbeiter, die Regierungsschreiben, die offensichtlichen Zeichen der guten Hand Gottes über unseren Weg? Und über unseren Dienst? Es ist nicht ja so, dass sich die Regierung immer mehr gegen bekennende Christen wendet? Und haben wir nicht oft zu wenig Mitarbeiter und zu wenig Geld? Gut, ich habe es ja schon gesagt, wir haben es gehört. Es hängt nicht von diesen sichtbaren Dingen ab. Aber sind diese sichtbaren Dinge nicht ein Zeugnis der Liebe Gottes und eine Ermutigung für unseren Dienst? Hier, liebe Gemeinde in Osnabrück, ihr habt da eine Tonne Silber und 500 Kilogramm Gold, macht was. Das wäre doch eine Ermutigung, oder? Könnte man richtig was statten. Nein, dagegen erfahren wir Leid, wir erleben Probleme, Scheitern und Schicksalsschläge. Und sind das nicht eher Zeichen dafür, dass Gottes Hand gegen uns steht, anstatt schützend und segnend über uns? Liebe Geschwister, es ist so unglaublich, wenn wir lesen, auf welche Weise Gott sichergestellt hat, dass wir in Ewigkeit unter seiner guten Hand leben dürfen. Seine Hand müsste natürlich gegen uns stehen, aufgrund unserer Sünde, weil wir gegen Gott stehen. Weil wir eben nicht von ganzem Herzen ihn suchen und auf ihn vertrauen und ihn uns demütigen und zu ihm beten, sondern weil wir auf uns selbst vertrauen. Unsere eigene Kraft, weil wir uns selbst suchen, weil wir hochmütig sind und weil wir das Gebet eben oft nur als eine Zusatzoption für einen Zusatzsegen betrachten, anstatt als Bankrotterklärung vor Gott und dem herzlichen Flehen um seine Hilfe jeden Tag und vom Fasten ganz zu schweigen. Oh ja, wir brauchen dringend die gute Hand Gottes über uns, weil wir unter seiner strafenden Hand erdrückt würden, zugrunde gehen. Und wisst ihr, Gott hält nach seiner Verheißung seine gute Hand über uns, weil er sich seine Hände für uns durchbohren lassen hat. Im Psalm 22 wird das verheißen, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchtragen. Und damit komme ich nochmal zu einem letzten Punkt. Der Segen der guten Hand Gottes liegt auf denen, die sich unter Jesu durchbohrte Hände flüchten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die Macht hatte, mit einem Handstreich wörtlich alle seine Feinde zu besiegen. Er sagte zu seinen Jüngern, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Weil er durch ihre Hände, seine Hände, für uns durchbohren lassen und an ein Kreuz schlagen lassen hat, hat er uns von der strafenden Hand Gottes befreit. In Jesaja, den wir heute schon zweimal gehört haben bezüglich der Gnade, hat Gott es so prophezeit. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Siehe, in deine Hände habe ich dich eingezeichnet. Und das verstehen vielleicht wir irgendwie romantisch, aber bedeutet, in Wirklichkeit bedeutet das, dass seine Hände für uns durchbohrt wurden. Ja, mein Name steht in der durchbohrten Hand. Er litt für mich, nun bin ich frei. Der Tod ist jetzt besiegt und Leben mir geschenkt durch Jesu Tat am Kreuz. In dem Kreuz liegt die Kraft. Christus litt an unserer Statt, starb für uns. Welch ein Preis. Uns ist vergeben durch das Kreuz. Ein Leben unter der guten Hand des Herrn ist ein Leben unter dem Kreuz. Christus trug das Gericht Gottes, damit wir unter dem Segen Gottes stehen dürfen, und zwar in alle Ewigkeit. Und wir sollten tatsächlich große Furcht und Angst vor der richtenden Hand des Herrn haben. Wehe dem, gegen die Hand Gottes gerichtet ist. Denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und darum flüchte dich unter die gute Hand des Herrn, unter die durchbohrten Hände Jesu, unter das Kreuz. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.